Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und provokativ unterwegs schon am frühen Morgen. Immer wieder Denkanstöße, Impulse, Gegenläufiges, Widerspenstiges. Ja, wir sind hier nicht dabei, Ihre Vorurteile und Erwartungen zu bestätigen, sondern hoffentlich immer wieder anregend auch gegen den Strich zu gehen und Gegensteuer zu geben. Das ist ganz wichtig. Das ist sozusagen die Vitalität des Geistes in der Demokratie. Monokultur ist der Tod und Multikultur ist in gedanklichen Dingen und am richtigen Ort etwas sehr, sehr Entscheidendes. Heute selbstverständlich auch an diesem Donnerstag, dem 9. April 2026, mit der neuen Ausgabe, der gedruckten Ausgabe der Weltwoche und einem historischen Exkurs in den Nahen Osten. Ich sage es mal hier ganz verknappt, die meisten Israel-Gegner bei uns haben keine Ahnung von der Geschichte und deshalb ist es wichtig, hier etwas einzuführen. Einfach eine kleine Information. Israel ist seit der Staatengründung 1947 immer wieder angegriffen worden durch arabische Koalitionen, auch durch iranische Stellvertreter, Clans und Gruppen und Militärorganisationen, darunter die Hisbollah, die Hamas, aber auch Syrien, lange im Verbund mit Teheran. Und all diese Kriege, die von außen an Israel herangetragen wurden, mit der deklarierten Absicht, diese Staatengründung rückgängig zu machen, also Israel zum Verschwinden zu bringen, all diese Kriege hat Israel gewonnen. Und sie haben auch Gebiete erobert. Und jetzt kommt der Sonderfall. Israel ist meines Wissens das einzige oder eines der ganz wenigen Länder in der Weltgeschichte, die die eroberten Gebiete zurückgegeben haben. Also Israel hat die gewaltigen Flächen, Sinai zum Beispiel, die hat man zurückgegeben. Gut, die Golanhöhen haben sie behalten, weil sie einfach sagten, wenn von dort oben Nordisrael beschossen werden kann, von diesen Artilleriestellungen, ist das eine Bedrohung unserer Sicherheit. Man hat das Westjordanland erobert von Jordanien. Ich meine, nach den Erfahrungen der Weltgeschichte behalten die Eroberer diese Gebiete. Aber Israel hat gesagt, nein, wir räumen bestimmte Städte, da sollen die Palästinenser leben, ihre relative Autonomie. Das wird heute natürlich mit Füßen getreten, aber nach mehreren Aufständen, gewalttätigen Widerständen und so weiter. Aber bemerkenswert ist, wenn Sie schon einmal dort gewesen sind, haben Sie das festgestellt, da gibt es Luxus-Resorts in diesem Westjordanland, das von arabischen Investoren unterhalten werden, die von arabischen Investoren unterhalten werden. Und das zeigt ja, dass diese bis vor kurzem noch militanten Gegner Israels gemerkt haben, dass sich eben die Investitionstätigkeit in diesen Verwaltungsgebieten, am Schluss eben doch Israel die Oberhoheit hat, sind ja faktisch jetzt annektierte Zonen, dass das besser funktioniert. Aber mein Punkt ist eben der, Israel hat immer Land zurückgegeben, hat gesagt, Land gegen Frieden. Das Land haben sie gegeben, aber der Frieden ist nicht gekommen. Und was mich stört in der allgemeinen Betrachtung, ist, dass man die muslimische Seite und heute vor allem die iranische Seite zu unkritisch davonkommen lässt, vielleicht auch aus dem schlechten Gewissen heraus berechtigt, dass man hat. Der Westen hat ja gewaltig herumgepfuscht da in diesen Regionen. Man muss eben aufpassen, dass man sich da nicht in die Irre führen lässt, denn die Mohammedaner sind jetzt auch keine Unschuldslämmer. Die hatten mal ein Weltreich, das ging von Pakistan bis nach Portugal. Und meinen Sie, das ist mit Fußzonenreflexmassage zusammengetragen worden? Mit gut Zureden, freiwillige Zusammenschlüsse von unten? Vergessen Sie es. Das waren Eroberungen mit dem Schwert. Und diese Umayyaden und Abbasiden, wie sie alle geheißen haben, die hätten doch nie akzeptiert, wenn es da zum Beispiel in Palästina, wo sie 1300 Jahre lang geherrscht haben, wenn es dort eine jüdische Hamas gegeben hätte, bewaffneten Widerstand. Ja, was meinen Sie, was die mit dem gemacht hätten? Viel härter durchgegriffen als Israel. Aber, und jetzt kommt das ehemalige Weltreich, die Nachkommen dieser stolzen Kultur, dieser ruhmreichen Eroberer, die haben natürlich Mühe, das zu verkraften, dass sie jetzt auf einer Fläche, die so groß ist wie der Kanton Bern und der Kanton Graubünden, aus einem nicht sehr bedeutenden Landstrich, allerdings an sehr wichtigen, neuralgischen, biblischen Stellen gelegen, dass sie dort jetzt mal nicht den Ton angeben, nicht die Oberhoheit haben, sich die anderen nicht unterworfen haben. Und das muss man auch immer wieder in Betracht ziehen. Und dann natürlich Iran. Wenn ich heute die Berichterstattung über den Krieg lese, dann habe ich das Gefühl, unsere Journalisten sind im Fanclub der Mullahs. Entschuldigung. Ich meine, man kritisiert die Amerikaner, man kritisiert Israel. Man soll sie kritisieren, man soll sagen, ihr habt euch grässlich verspekuliert. Aber das darf doch nicht umschlagen in einen heimlichen, in einen feixenden, in einen süffisanten Werbespot für dieses iranische Regime, das quasi total verniedlicht wird. Ich meine, das ist ein Regime, das seit fast einem halben Jahrhundert sagt, Israel muss weg. Halten Sie das für eine legitime Forderung? Kann man mit dem sachlich umgehen, wenn Sie mit einem am Verhandlungstisch sagen, also ich möchte dich eigentlich abknallen, das ist meine Position, ich will, dass du verschwindest. Okay, machen wir mal einen Kompromiss, wenn ich nur halb verschwinde, wenn ich sozusagen meinen Oberkörper oder Unterkörper amputiere, sind Sie dann einverstanden? Ich meine, das sind ja keine, wie will man damit umgehen? Ich meine, da darf man sich ja auch nicht wundern, jetzt auf Seiten des Iran, wenn man dann auch noch Uran hoch anreichert. 60%, das in unterirdischen Bunkeranlagen versteckt, was denn für eine friedliche Nutzung? Damit kann man innerhalb von einer Woche eine Atombombe machen. Israel ist so groß wie die halbe Schweiz. Wie viele Atombomben braucht es, dass es Israel nicht mehr gibt? Das können Sie sich ja selber vorstellen. Jetzt wundert man sich jetzt da eigentlich, dass wenn ein Land wie der Iran das macht, sehenden Auges, die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, das ist eine uralte Hochzivilisation. Wundert man sich jetzt, dass vielleicht der andere dann zuerst die Waffe zieht, bevor der andere mit der ganz großen Bombe kommt. Also einfach die Realpolitik muss immer wieder in Betracht gezogen werden und auch die eigene Urteilskraft vor dem Hintergrund der eigenen Ahnungslosigkeit kritisch selbst reflektiert werden. Und das sage ich auch als Außenstehender, der sich nicht einbildet, hier der ganz große Experte zu sein, aber Sie können mir ja dann widersprechen. Also das sind Aspekte, die wir hier einmal zur Diskussion stellen. Übrigens auch die ganze amerikanische Kriegsführung wird kritisch reflektiert. Ich glaube zum Beispiel, da muss ich mich ein bisschen korrigieren, diese glorreiche Rettungsaktion, die wir da gesehen haben, am letzten Wochenende mit den Piloten, da sind ja sehr viele Hubschrauber, Flugzeuge eingesetzt worden. Und ich habe so langsam den Verdacht, dass es bei dieser Aktion gar nicht darum ging, einen Piloten zu retten. Das hat man dann quasi noch überinszeniert, weil eben der eigentliche Sinn in die Hosen gegangen ist. Der eigentliche Zweck wurde nicht erfüllt. Ich glaube, dass die Amerikaner versucht haben, am letzten Wochenende dieses Uran, diese 440 Kilo, zu beschlagnahmen. Aber das ist ihnen nicht gelungen und darum müssen sie umso massiver jetzt diese Rettungsaktion hochfahren, damit man ablenkt vom Fehlschlag. Die Iraner haben dann natürlich sich sehr süffisant über den anderen Aspekt hier geäußert. Das ist halt die Propagandakriegsführung in diesen Zeiten. Lechzende Lenden, unsere Hymne auf den Frühling, Asien arbeitet, der Westen debattiert. Gespräch mit Parag Khanna, einem der einflussreichsten Politologen in Singapur. Unser Kollege Claude Baumann war dort. Dann viele weitere Themen, auch die Auseinandersetzung mit der Orientierungslosigkeit unserer Eliten gegenwärtig. Wir werden ja von Leichtmatrosen und von zum Teil sehr inkompetenten Leuten regiert. Wir haben ein Elitenversagen, eine Elitenverwahrlosung, eine Wohlstandsverblödung auf den Führungsstufen des Staates, die natürlich Ausdruck sind einer allgemeinen Wohlstandsverwahrlosung. Und das ist etwas, was ich aus Ungarn mitgenommen habe, jetzt aus den letzten beiden Tagen. Ich versuche das anhand der Aktualität hier dann noch einzustreuen. Doch jetzt zuerst zum Waffenstillstand in Hormuz. Die Märkte jubeln. Man ist allerdings auf einem sehr fragilen Gelände unterwegs. Ein fragiler Waffenstillstand zwischen den USA und Iran. Zwei Wochen lang soll die Straße von Hormuz jetzt offen bleiben. Das ist ja auch ein interessantes Beispiel. Die Iraner, und das muss man mal kritisch beurteilen, das muss man doch kritisch betrachten, die Iraner sperren die Straße von Hormuz. Wem schadet das vor allem? Schadet das vor allem Israel und Amerika? Nein, es schadet den Golfstaaten, es schadet Europa, es schadet ja denen, die Iran in den letzten Jahren politisch geholfen haben am meisten. Das ist wirtschaftlicher Terrorismus. Und das müsste ja auch den ganzen, den Mullah-Fans und all den Israel- und Amerika-Gegnern, Trump-Hassern und Netanyahu-Verrechtern ein Licht aufgehen lassen, dass dieses Regime nicht davor zurückschreckt, auch ganz massiv, eben märtyrermäßig, andere ins eigene Elend hineinzuziehen. Und das ist auch nicht eine zivilisierte Umgangsform. Und J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, hat jetzt in Budapest gesagt, er hat gesagt, wir haben kein Problem, wir laden die Iraner herzlich ein, in die Welt zurückzukehren und sich wieder zu beteiligen am friedlichen Austausch von Gütern und Dienstleistungen. Wir sind dabei, aber gebt es auf, Massenvernichtungswaffen gegen andere Staaten aufzubauen, die ihr dann auch aggressiv einsetzen wollt, nicht zur Selbstverteidigung. Und hört auf zu lügen, was das ganze Atombombenprogramm angeht. Dann können wir wieder zusammenarbeiten. Ja, ist das jetzt eine völlig unmenschliche Forderung, die man zurückweisen muss? Frage ich Sie, meine Damen und Herren. Also ich erwarte hier fulminanten Widerspruch. Mark Rutte zu Besuch bei Trump, bloß nichts Falsches sagen. Jawohl, da hängt der Haussegen schief. Trump hat recht, er fühlt sich im Stich gelassen von der NATO, ausgerechnet von der NATO, die er immer den Amerikanern vorgeworfen hat, die übrigens die einzig relevante NATO-Macht sind, vorgeworfen hat, sie würden die anderen NATO-Staaten im Stich lassen. Trump hat seine Kritik wiederholt und Mark Rutte, der ja ein gutes Verhältnis mit dem amerikanischen Präsidenten pflegt, der hat da mitgemacht. Dann die Parallelen, die man jetzt lesen kann, was Trump aus dem Vietnamkrieg hätte lernen können. Ja, man kann vieles aus dem Vietnamkrieg lernen, aber eben auch, was man nicht lernen kann aus dem Vietnamkrieg. Der Vietnamkrieg ist ganz etwas anderes als der Irankrieg, weil damals im Kalten Krieg wurde Vietnam massiv unterstützt von der Sowjetunion, auch von China, wobei dieses Zusammenwirken nie so eng war, wie man das sich damals in den USA vorgestellt hat. Aber trotzdem, das ist eine ganz andere Situation. Das war ein Guerillakrieg, das waren Bodenkriege, da ging's letztlich um eine nationale Selbstbefreiung Vietnams, das Abschütteln kolonialistischer Oberhoheit, ganz eine andere Form von Auseinandersetzung, als wir sie jetzt im Nahen Osten betrachten. Das schreibt man jetzt nur, um zu zeigen, dass die Amerikaner komplett neben den Schuhen sind. Und ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass die Amerikaner und die Israeli militärisch, taktisch sehr erfolgreich unterwegs sind. Die Frage ist einfach, und das ist eine wichtige Frage, ist es strategisch richtig gewesen, Iran anzugreifen oder nicht? Was aber meines Erachtens der Situation nicht gerecht wird, ist, wenn man jetzt eben die einzige Kritik oder nur Israel und Amerika kritisiert und eben den Iran behandelt, das sei das eine ganz normale Staatsmacht. Dabei handelt es sich hier um einen Staat, ich habe es bereits gesagt, der einen anderen auslöschen will. Die deutsche Regierung traut der Waffenruhe nicht. Ich habe angesprochen, die mangelnde Realitätstauglichkeit unserer Führungskreise. Ich möchte das an einem Beispiel zeigen, wo Sie einfach sehen können, dass wir von Flaschen regiert werden. Man lässt eine Massenzuwanderung zu, die unsere Länder zerstören wird. Man maßt sich an, man bildet sich ein, man könne einen Krieg führen gegen Russland. Bereitet sich jetzt auf einen russischen Angriff vor. Als ob das ein realistisches Szenario wäre. Man bereitet sich auf einen Krieg vor gegen einen der rohstoffreichsten Staaten der Welt. Also man redet sich da in einen Kriegszustand hinein. Wir müssen kriegstauglich sein gegen Russland. Russland, 11-12 Zeitzonen, gigantische Rohstoffreservoire. Wie viele Rohstoffe hat Europa? Richtig, keine. So einen Krieg können Sie gar nicht gewinnen. So einen Krieg dürfen Sie nie in Betracht ziehen. Man muss nicht an der Kriegskompetenz, sondern an der Friedenskompetenz arbeiten. Die Friedenstauglichkeit ist entscheidend. Und wenn man Regierungen hat, die den Leuten erzählen, wir müssten uns auf einen Krieg gegen Russland einstellen, dann haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und das ist dann halt der Zeitpunkt, wo der Wähler sagen muss, Entschuldigung, Freunde, so geht's nicht. Da müssen andere Leute an die Spitze. Das ist die Situation. Meine, abgesehen davon spricht man über andere Themen, Energiepolitik, da können Sie die Inkompetenz auch ablesen. Aber ich will es an diesem krassesten aller Beispiele hier deutlich machen. Ja, viele Schlagzeilen zum Thema Nahost. Die Iraner stellen im Zuge dieser Waffenstillstandsverhandlungen drastische Forderungen, Aufhebung aller Sanktionen. Sie wollen die Straße von Hormuz kontrollieren. Die Amerikaner sollen sich komplett zurückziehen, keinerlei Kriege. Sie wollen auch das Uran behalten. Das sind natürlich Forderungen, die die Amerikaner nicht annehmen können und auch nicht annehmen werden. Das ist die Schattenseite dieses Waffenstillstands. Allerdings, wie gesagt, wir haben im Moment eine Berichterstattung, den die Iran verklärt, vielleicht stärker macht, als er ist, und auf der anderen Seite meines Erachtens zu hart mit der Gegenseite umgeht. Ungarn den Trumpisten. Ja, ich war jetzt 2 Tage in Ungarn, habe gesehen, wie da ernsthaft diskutiert wird über die Fragen, die wir hier auch immer wieder anschneiden, nämlich, was sind die Erfolgsgrundlagen einer Gesellschaft? Was sind eigentlich die Wurzeln des Erfolgs? Und das hat J.D. Vance bei seinem Besuch, bei seinem Blitzbesuch ganz klar herausgestrichen. Er hat gesagt, das ist kein Zufall, dass die Amerikaner mehr wirtschaftlichen Erfolg haben als die Europäer. Wir lieben die Europäer. Ich kritisiere Deutschland übrigens auch, weil ich Deutschland gern habe. Ich sage nicht, ich liebe Deutschland oder ich liebe Europa. Wenn Politiker von Liebe sprechen, dann bringe ich mich gleich in Sicherheit, dann fühle ich mich zu sehr umarmt, und auch Journalisten. Nein, aber man sagt das ja aus einer Wertschätzung heraus, wenn man etwas kritisiert. Und das hat J.D. Vance auch getan. Er hat gesagt, nein, wir lieben, das wird natürlich immer etwas überinszeniert bei den Amerikanern, wir lieben Europa, darum kritisieren wir Europa. Und man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass unsere Gesellschaften, unsere Demokratien auf wichtigen Grundsätzen beruhen, die den Erfolg sicherstellen. Aber wenn man diese Grundsätze wegstößt, dann bleibt der Erfolg aus. Und diese Grundsätze lauten Freiheit, Eigenverantwortung, Meinungsäußerungsfreiheit, Eigentum, Marktwirtschaft, Demokratie, das Volk ernst nehmen. Und wenn man anfängt, Brandmauern zu bauen, Mauern in den Köpfen, Mauern in der Politik, Mauern in den Herzen, das merken Sie ja auch. Deutschland wirkt stimmungsmäßig zugemauert, vermauert, verhärtet, versteinert zum Teil. Nicht mehr elastisch, nicht mehr federnd. Da ist keine Spielfreude mehr am Werk. Das ist alles bleierner Ernst, das ist Stechschritt, das ist frostig, da bekommst du schwarze Flecken, wenn du da am falschen Ort hingreifst. Das ist sehr, sehr unangenehm, was sich da stimmungsmäßig ausbreitet. Und die Mauern bauen, ich meine, das sollte man ja auch mal realisiert haben, das sind nicht die, die in der Geschichte gewonnen haben, sondern das sind die Verlierer. Wer Mauern baut, hat bereits verloren. Ungarn den Trumpisten, ja, so wird das etwas heruntergefahren. Die deutschen Medien sollten sich vielleicht etwas kritischer mit der Frage auseinandersetzen, wie eigentlich die EU sich einmischt in diesen Wahlkampf. Mit was für Drohungen, auch indem man hier ganz massiv auch mit geheimdienstlicher, nachrichtendienstlicher Tätigkeit versucht, eine demokratisch gewählte Regierung in Misskredit zu bringen. Ja, die Amerikaner mischen sich auch ein. Und es hat eine gewisse Ironie, wenn J.D. Vance da auftritt. Aber J.D. Vance geht nicht mit Drohungen nach Budapest und sagt, also wenn ihr den Orban nicht wählt, dann werden wir alle Wirtschaftshilfe einstellen, dann gibt's Bußen, dann wird... Das macht die EU, auch in Polen. Kaum kommt eine neue Regierung, fließt das Geld wieder. Ich meine, das sind doch Erpressungen, das sind unstatthafte Einmischungsversuche, die man hier unternimmt. Oder eben, wenn Geheimdienste plötzlich aus Protokolle weitergeben an die Medien, weil alle hören ja alles ab. Aber plötzlich wird einfach da öffentlich gemacht, was der ungarische Außenminister mit seinem Amtskollegen in Russland bespricht. Weil die reden alle miteinander, zum Glück reden sie miteinander. Das wird skandalisiert. Und das sind für mich kriminelle Einmischungen. Das ist etwas anderes, als wenn die Amerikaner kommen und sagen, wir fänden es schön, wenn Orban gewählt wird. Das sind keine Drohungen, das sind Einmischungen. Man kann das auch kritisieren, aber es ist eine andere Qualität als das, was aus Brüssel kommt. Aber darüber lesen Sie gar nichts in den Zeitungen, bei uns allerdings schon. Trump wird für Meloni zu Belastung, schreibt Matthias Rüb. Die schlaue Premierministerin distanziert sich etwas von den USA. Da ist Ungarn etwas ein anderes Land. Und die NATO habe versagt, hat Trump gesagt. seinem Kollegen Rutte noch mitgeteilt, das meldet die Welt. Taktisch brillant, strategisch fragwürdig, eine erste Bilanz des Irankrieges. Und in der Welt finden sich halt auch noch Stimmen, die da ein bisschen Gegensteuer geben zu dieser allgemeinen Amerika- und Israel-Verdrossenheit. Man soll das kritisch beurteilen, aber immer auch die Gesamtbetrachtung im Auge behalten. Und wir geben Gegensteuer. Der Pflichtverteidiger in mir fühlt sich da wieder einmal herausgefordert. Benachteiligung des Herausforderers, was einen Machtwechsel in Ungarn erschwert. Ja, da leidet die Welt auch auf Anti-Orban-Kurs. Dabei legt ja die EU dem Orban gewaltige Hindernisse in den Weg. Waffenstillstand, Iran, USA, ich glaube, die wichtigsten Kernpunkte habe ich bereits erwähnt. Ja, eben die Forderungen der Iraner. Wir werden sehen, wie das herauskommt. Die Märkte haben sich erholt. Nun, meine Damen und Herren, es bleibt interessant, es bleibt natürlich auch anstrengend. Und in Europa, in Deutschland, in Österreich muss man sich einfach fragen, was sind die erfolgreichen Grundsätze, an denen wir uns orientieren müssen? Da muss man nicht lange studieren und auch einmal relativ bald feststellen, Frieden mit Russland, zurück zu Marktwirtschaft und Demokratie, aufhören mit dieser Meinungszensur, Freiheit, Eigenverantwortung. Und J.D. Vance hat dann auch noch ein Plädoyer für die christlichen Fundamente unserer Kultur gehalten. Ja, auch da ist es vielleicht nicht falsch, sich an diese unverbrüchlichen Weisheiten zu erinnern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's. Ihnen allen einen schönen Tag. Bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.